Was würdest du sagen, war dein wertvollstes Führungsgefühl?
Schöne Frage. Warte, ich würde sagen Stolz. Ja, dass ich auf mein Team stolz bin, das, was wir geschafft haben, was wir erreicht haben. Und da möchte ich auch gleich mal dieses Gefühl irgendwie so aus der schwarzen Ecke bringen, weil das ja auch häufig so negativ irgendwie genutzt wird. Dann, man darf ja nicht stolz auf irgendwas sein. Und doch, ich bin dann stolz auf mein Team und auf die Sachen, so wie wir es hinbekommen haben und was wir alles letztendlich positiv bedingt haben. Und das sage ich denen auch tatsächlich immer wieder. Und das tatsächlich dann eben auch als Hinweis auch an viele Führungskräfte. Ich finde, man darf ganz häufig Menschen auch sagen, was gut gelaufen ist, um nicht nur um sie zu motivieren, sondern es bleiben immer diese negativen Geschichten, eben waren wir ja auch, wenn ich enttäuscht bin, wenn irgendwas nicht läuft, das wird benannt, so nach dem Motto, hier ist nicht gut gelaufen, das ist nicht gut gelaufen, aber wenn Sachen sich mal wirklich positiv entwickeln und richtig gut laufen, dann darf man das genauso ansprechen und mitgeben.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute freue ich mich auf eine Gästin, die sehr gut weiß, was rechtens ist und die aber auch verstanden hat, dass es gar nicht immer unbedingt darum gehen muss, dass man Recht hat. Und das hat sie in gewisser Weise zum Beruf gemacht. Herzlich willkommen,
Julia Bunzel. Ja, vielen Dank, Christiane, für die schöne Einleitung. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein.
Julia, du bist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Vor allem aber bist du als Law-Coachin tätig. Und bevor du uns erzählst, was das genau ist, wie du dazu gekommen bist, was das mit Führung und vor allen Dingen auch mit Führungsgefühlen zu tun hat. Hast du heute Morgen schon recht gehabt?
Schöne Frage. Ja, tatsächlich hatte ich das. Und zwar bei der Parkplatzsuche, wie es eben immer so schön ist. Ja, mein Büro liegt hier in der City West. Und was besonders rar sind natürlich Parkplätze. Da geht es natürlich darum, nicht wer zuerst die Parklücke ergattert, hat letztendlich recht, sondern derjenige, der sie zuerst gesehen hat und dort dann einparken kann. Und wie es so häufig in Berlin passiert, war natürlich eine Frau in der Parklücke, die sie gerne freihalten wollte für jemanden, der irgendwann kommt. Und dann habe ich sie ganz nett und ganz freundlich darauf hingewiesen, dass ich doch jetzt hier gerne einparken möchte, weil ich doch die Erste hier wäre. Und das hat sie dann auch sehr, sehr schnell eingesehen, also war sehr verständig und wir haben uns kurz unterhalten und dann durfte ich parken, weil ich als Erste an der Parklücke war. Ja.
Aha, okay. Also, und damit sind auch gleich ein paar Themen auf den Tisch gekommen. Also zum einen können wir uns merken, du hattest Recht, musstest aber gar nicht auf dein Recht pochen, sondern zum Erfolg geführt hat die freundliche Ansprache.
Genau so ist es.
Und das nächste, was wir gelernt haben, du bist Berlinerin und ich freue mich so, weil wir haben im Vorgespräch festgestellt, wir beide sind zwei der seltenen Exemplare, die so richtig waschechte Berlinerinnen sind. So richtig.
Das stimmt, richtig. So richtig, richtig. Hier in, ich bin geboren in den 70er Jahren in Berlin, ja. Bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe hier studiert. Ich habe kurze Auslandsaufenthalte gemacht, was in den 80er Jahren jetzt auch nicht unkritisch war. Ich war ein Jahr in Amerika, das haben viele getan. Ja, aber ansonsten tatsächlich sehr verbunden mit der Hauptstadt und auch mit den Dingen, die so Ur-Berliner mit der Hauptstadt verbinden. Also ich bin im Süden Berlins aufgewachsen. Das heißt, meine nördliche natürliche Grenze ist der Kudamm. Ist ganz selbstverständlich, ne? Also ist ganz klar, ja. Und im Norden kenne ich mich auch ehrlich gesagt nicht wirklich gut aus. Also im Norden Berlins. Und auch im Osten, ja, ab und an, gerade in den 90ern war es ja auch hip, im Osten wegzugehen. Um Gottes Willen, da sind viele Dinge entstanden und das war auch ganz lustig. Aber es war immer nur der Besuch. Es ging immer wieder zurück tatsächlich. Von daher bin ich da sehr auf den Südwesten eingeschossen.
Ja, und das erklärt, warum wir beide uns nicht begegnet sind. Denn ich bin eine Nordberlinerin und genau, die natürliche Grenze ist der Kudamm, halt in die andere Richtung. Wobei wir auch festgestellt haben, dass wir uns beide ziemlich zur gleichen Zeit an der Freien Universität in Zehlendorf rumgetrieben haben und Jura studiert haben. Also möglicherweise haben wir doch irgendwann mal im gleichen Hörsaal
oder
gesessen.
Oder wenigstens in der Cafeteria oder in der Mensa oder was auch immer. Oder auf der, auf der doch so schönen Wiese zwischen dem Jura und dem BWL-Fachbereich.
BWL-Gebäude, genau. Für alle, die auch da studiert haben, wissen, wovon wir sprechen. Das war eigentlich der Platz, wo man sich aufgehalten hat.
Und absolut. Nicht in der Bibliothek, nicht im Hörsaal. Nein, die Wiese war immer gut frequentiert. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Ich denke mal, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen.
Ja, man müsste mal wieder hinfahren und eine Ortsbegehung machen.
Ja, richtig. Wahrscheinlich hat sich auch viel verändert. Ich war wirklich ganz, ganz lange nicht mehr da. Habe aber wirklich sehr viele positive Gedanken an die Zeit. Ich finde es eigentlich eine schöne Zeit, an die ich sehr gerne zurückdenke, muss ich sagen.
Dann lass uns da doch direkt mal anknüpfen. Jetzt habe ich schon gesagt, du bist Anwältin, du hast Jura studiert, da liegen so deine Wurzeln. Aber heute Rechtsanwältin und Law Coach. Wer oder was hat dich denn in diese Position, in diesen Beruf geführt?
Also ich bin tatsächlich mit viel, viel Enthusiasmus in dieses Studium gestartet, aus einem für mich Gefühl des Gerechtigkeitsempfindens. Ja, das war mir immer ganz wichtig. Tatsächlich brannte und brenne ich immer noch eigentlich für Gerechtigkeit. Bis zum ersten Examen merkt man eigentlich relativ schnell, Mensch, tatsächlich geht es wirklich um Gerechtigkeit. Da gibt es ja manchmal dann so Auffanggeschichten, Sittlichkeit, stimmt es immer so? Das würde jetzt ein bisschen vielleicht zu weit für viele Hörer führen. Und dann erst recht, wenn man dann im zweiten Examen sich die Sachen anguckt, dann merkt man sehr schnell, ach Mensch, Gerechtigkeit bleibt eigentlich so ein bisschen auf der Strecke. Weil tatsächlich geht es ganz häufig auch um Beweise. Kann ich eigentlich das, was ich möchte, immer so nachweisen? Habe ich einen Beleg dafür? Habe ich einen Zeugen, der das gesehen hat und so weiter? Ja. Und was wir lernen im Studium, was auch gut und richtig ist möglicherweise, sind diese klassischen W-Fragen, mit denen wir uns immer beschäftigen. Wer will was von wem woraus? Ja, also das ist ja so eine Grundlage der Juristerei. Mhm. Und woraus ist dann immer die Norm? Und was so schade ist, was wir weder lernen und was dieses System auch überhaupt nicht abbildet, ist das Warum. Warum möchte denn jemand was? Und jetzt muss man ganz klar natürlich unterscheiden. Es gibt ganz viele Situationen, da ist das Warum nicht wichtig. Ja, wenn jemand, weiß ich nicht, jemandem die Vorfahrt genommen hat, es geht um rechts vor links, dann war das ein Fehler im Straßenverkehr, okay. Aber gerade in so zwischenmenschlichen Beziehungen, und dann kommen wir eben auch in den Arbeitsrecht oder auch ins Familienrecht möglicherweise oder auch ins Mietrecht, wenn so Verträge oder Situationen angelegt sind, die auf Dauer miteinander sich in irgendeiner Art und Weise verbinden, da ist das Warum eine ganz häufige Frage. Und ich habe dann angefangen, nach dem Studium beziehungsweise nach dem zweiten Examen als Anwältin ganz klassisch forensisch auch zu arbeiten.
Was heißt forensisch an der
also
Stelle?
Also nicht in der beratenden Tätigkeit, sondern tatsächlich in diesem handwerklichen Beruf. Es kommt jemand zu mir und es geht darum, einen Anspruch vor Gericht entweder durchzusetzen oder letztendlich, dass jemand mit einer Klage kommt und sich dagegen verteidigen möchte. Ne? Also diese ganze klassische juristische Tätigkeit. So. Mhm. Und habe da eben sehr schnell gemerkt, ja, dieses wer will was von wem woraus, ist ja eine schöne Leitlinie tatsächlich. Die Bedürfnisse der einzelnen Menschen bleiben da aber auf der Strecke. Ja. Und ganz häufig ist es so, und das habe ich in beiden Fällen gemerkt, selbst wenn jemand einen Rechtsstreit gewonnen hat, das war ein kurzer Sieg, also so eine Art Pyrrhos-Sieg, der hat sich vielleicht kurz gefreut, das war kurz das Gefühl der Freude da, aber letztendlich war es nicht nachhaltig, weil gerade auch in lang anhaltenden Beziehungen, da ist dann immer irgendwo so ein Missverhältnis drin, ne? Da ist irgendwie so ein Knacks drin. Und selbst wenn ich verloren habe, ja, dann habe ich verloren und Gefühle sind dann auch keine positiven tatsächlich. Ganz häufig passiert es aber letztendlich, dass Menschen kommen und etwas möchten und man kann ihnen gar nicht helfen, weil man letztendlich genau keinen Beleg hat, keine Werkzeuge tatsächlich, um das, was er mir erzählt, was ich ihm glaube, dann aber tatsächlich wirklich jemand anderem nachhaltig darzulegen, dass das also wirklich faktisch richtig ist. Und daran scheitern dann auch ganz viele Klagen tatsächlich. Mit diesem Umstand habe ich mich also viele Jahre beschäftigt und da kam dann wieder mein Gerechtigkeitsgefühl durch, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist doch ungerecht. Ja, also wir kommen doch hier an der Stelle eigentlich mit dem System, das wir uns hier so erschaffen haben, überhaupt nicht weiter. Ja, und dann habe ich eine Mediationsausbildung gemacht, um da letztendlich ein Stück weit dem auf die Spur zu kommen. Und habe mich natürlich trotzdem auch rechtlich immer weiter fortgebildet, deswegen auch der Fachanwalt für Arbeitsrecht, weil das durchaus eine Thematik ist, für die ich brenne, die ich ganz spannend finde in diesem arbeitsrechtlichen Kontext. Was kann ich eigentlich alles da bedingen? Und dann insbesondere eben auch in der Kommunikation und in der Kombination zwischen Mediation und dem Arbeitsrecht. Und dann war der zwingende nächste Schritt war dann letztendlich, sich auch mit dem Thema Coaching auseinanderzusetzen, um das punktuell letztendlich nochmal ein bisschen zu bearbeiten. Und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, bin also zertifizierter Business Coach, um das so ein bisschen zu kombinieren und um letztendlich vorher anzusetzen, nicht in dem rechtlichen System, sondern um das Wissen der rechtlichen Problematiken und der Fragestellungen und der Schwierigkeiten, die sich damit ergeben, dann eigentlich einen Schritt vorher anzusetzen und zu sagen, okay, was können wir denn machen, damit ich mich nicht hilflos diesem System ausgesetzt sehe, sondern welche Maßnahmen kann ich ergreifen tatsächlich, um da vorher positive Ergebnisse für beide Seiten letztendlich zu finden. Gerade im Arbeitsrecht ist es sehr klassisch auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, wenn man dann weiter zusammenarbeiten möchte oder auch manchmal, wenn man sich trennen möchte, nichtsdestotrotz sinnvoll. Und letztendlich war mein Bestreben dann immer eine Win-Win-Situation oder ist es immer noch eine Win-Win-Situation für beide zu schaffen. Und eben nicht immer so eine Kompromisslösung zu machen, ja, um mal zu sagen, es müsste doch im Vordergrund stehen, eine Kooperation zu erlangen, ja. Und da, finde ich, kommt eben dieses rechtliche System, so wie es klassischerweise Juristen lernen, das kommt zu kurz, das bleibt auf der Strecke, ja. Mhm. Und das bleibt auf der Strecke, weil wir uns tatsächlich zu selten und zu wenig nach dem Warum fragen.
Das, was du warum nennst, das würde ich in meiner Welt wahrscheinlich die Intention nennen, nämlich das, worum geht's mir eigentlich wirklich, genau. Ja, oder wofür mache ich eigentlich was? Und das ist ja dann tatsächlich häufig der Punkt, also auch in der Kommunikation, wenn man darüber nachdenkt, warum mache ich eigentlich etwas, dann kann das dazu führen, dass man Dinge nicht tut.
Genau. Ja, genau. Es ist, das ist letztendlich wirklich der Punkt, ja, dieses, was steckt eigentlich dahinter? Ne? Was ist die zweite Ebene sozusagen? Und ganz häufig ist es so, dass man sich insbesondere in Konflikten hinter Positionen verschanzt. Ne? Und das ist dann auch genau die Norm, die man sich dann also rechtlich betrachtet raussucht. Wohinter kann ich mich denn jetzt verschanzen? Was ist meine Position? Und es wird so häufig dann vergessen, was ist denn eigentlich mein Interesse? Ja, was steht denn eigentlich hinter der Position, die ich einnehme? Worum geht es mir, genau das, was du gesagt hast, worum geht es mir denn wirklich? Ne? Was ist mein Interesse an der Situation? Und wenn man dieses Interesse aufdeckt und damit das Warum findet, kann man ganz häufig viel besser damit arbeiten. Man bekommt viel bessere Ergebnisse, auch interessengerechte Ergebnisse, weil machen wir uns nichts vor. Ein Richter sitzt da, bekommt zwei Versionen berichtet, muss ich dann überlegen, wem glaube ich mehr, welches Dokument ist mehr wert oder welche Geschichte hört sich für mich plausibler oder besser oder wie auch immer an. Dann ist ein Richter auch subjektiv geprägt, hat ja seine ganz eigenen Intentionen, weil er sowas schon vielleicht 10-mal erlebt hat oder noch nie erlebt hat. Und weil er vielleicht auch morgens mal schlecht aus dem Bett gekommen ist und es regnet und der Hund hat ihn genervt oder
würdest also sagen, Richter sind auch nur Menschen,
das dürfen wir an dieser Stelle überhaupt nicht außen vor lassen, die natürlich auch mit ihren Erfahrungen auf ihrem Stuhl sitzen, ja, und dann, das möchte ich Ihnen überhaupt nicht unterstellen, natürlich versuchen sie objektive Entscheidungen zu treffen, aber Entscheidungen sind meines Erachtens aus meiner Erfahrung, und ich mache das jetzt seit 25 Jahren, die sind nie objektiv, die sind immer subjektiv gefärbt, ja, und da muss man auch niemandem einen Vorwurf machen, das macht niemand irgendwo mit Absicht oder setzt sich hin und sagt so, ja, jetzt mache ich mal ein Urteil, das hier überhaupt nicht passt, weil mir die Nase von dem anderen nicht passt, sondern Er tut es aus seinem Unterbewusstsein heraus, ja, was eben geprägt ist durch ganz, ganz viele Erfahrungen, die er selber gemacht hat. Und damit bekomme ich aber keine interessengerechte Lösung für die Parteien. Das ist einfach leider so. Und das muss man erkennen. Und wenn man das weiß und dem Mandanten oder den Kunden vermitteln kann, dann kann man viel bessere Ergebnisse finden.
Mhm. Ja, ich finde immer das, was du gerade angesprochen hast, die interessengerechte Lösung, ne? Also Positionen kann ich nur auf eine bestimmte Art und Weise zufriedenstellen. Interessen, ich spreche immer davon, ich glaube, in meiner Mediatorenausbildung habe ich das gelernt, der Kuchen der Lösungsmöglichkeiten wird größer.
Ja? Genau.
Und plötzlich zeigen sich andere Möglichkeiten auf. Julia, jetzt haben wir schon ganz viel von Konflikten und von dem, was dahinter steckt und wie man da vielleicht besser mit umgehen kann, gehört. Ich finde so stark eine Sache, die du gesagt hast, es manchmal auch so eine Hilflosigkeit gibt, weil man sich hinter Positionen verschanzt und sich damit eigentlich selber einengt, ne? Also im Grunde genommen, deine Arbeit heißt so ein bisschen was raus aus der Hilflosigkeit, rein in die Ermächtigung, raus aus der Vereinzelung, rein in den Kontakt, um zu möglichst guten, interessengerechten Lösungen zu kommen. Ich sagte auch, du bist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Jetzt sind wir bei den Führungsgefühlen. Was ist denn mit diesem ganzen Hintergrund deine spezielle Perspektive auf Führung?
Genau. Mir ist es ganz wichtig, Menschen, so wie du es eben schon gesagt hast, zu ermächtigen, zu empowern, wie man es heutzutage auf Englisch ja so schön einfließen lässt in unsere deutsche Sprache. Letztendlich geht es um Klarheit und um Souveränität. Ich glaube, insbesondere Führungspersönlichkeiten, die mit Klarheit, Souveränität und Authentizität, was man ja auch empfindet für eine Führungspersönlichkeit, wenn diese Faktoren gegeben sind, kann ich in meiner Führungsrolle aufgehen und kann das letztendlich besser auskleiden. Und darum geht es mir einfach, jemanden dahin zu bringen, für sich genau diese Stärken herauszuarbeiten, um dann tatsächlich das als Werkzeug aus seiner eigenen Persönlichkeit zu nutzen, um eine gute Führungskraft zu sein.
Würdest du sagen, du hilfst Führungskräften, auf die Sprünge herauszufinden, was sie wirklich wollen?
Ja, in gewisser Hinsicht schon tatsächlich. Und ich erlebe es immer wieder, dass Führungskräfte manchmal einfach mit ihrer Aufgabe überfordert sind, weil sie ja insbesondere, wenn sie neu in einer Aufgabe sind oder neu als Führungskraft im Prinzip aufgestiegen sind, dass sie ganz häufig auch gar nicht mehr so richtig im Blick haben, da ist was dazugekommen, was zu meiner originären Tätigkeit eigentlich gar nicht gehört. Ne? Nämlich ein Team anzuleiten und auf einmal auch zu delegieren und Dinge abzugeben und Menschen da letztendlich in einem Team gut zusammenarbeiten zu lassen und nicht selber alles zu tun. Ja, das ist für viele eine große Aufgabe. Und wenn ihnen dann letztendlich Klarheit über ihre Position, was darf ich denn jetzt eigentlich hier auskleiden und auch die Souveränität vermittelt wird, das auch unter Umständen mit dem Tool ihrer rechtlichen Möglichkeiten, weil das bringt eben auch ganz viel Klarheit, kann ich denjenigen eigentlich dahin bringen, wo er sich wohlfühlt. Und eine Führungsperson, die sich wohlfühlt, kann im Prinzip ihr volles Potenzial entwickeln und dann wird es sich auch definitiv auf das Team auswirken, weil die gesamte Kommunikation und Stimmung im Team besser ist.
Also das ist eine Steilvorlage für mich, um nochmal mein Lieblingsthema zu platzieren. Und das war nicht abgesprochen, das ist mir wichtig. Eine Führungskraft, die sich wohlfühlt, kann ihr Potenzial entfalten und das wird sich aufs Team auswirken. Und das ist, für mich läuft das unter der großen Überschrift der Selbstführung. Wenn ich für mich klar bin, wenn ich weiß, was ich will, wenn ich weiß, was ich kann, wenn ich den Rahmen auch abgesteckt habe, also mich selber gut führe, dann kann ich voll und ganz wirksam werden. Das heißt nicht, dass man es vorher gar nicht wird. Ja? Aber meine Erfahrung ist, dass in diesen Momenten, in denen man ganz klar ist und sich auch ganz bewusst ist der Dinge, die da sind, sich eine andere Leichtigkeit einstellt. Und ich persönlich finde, das ist ein sehr erstrebenswerter Zustand. Ich muss fairerweise sagen, so oft habe ich ihn auch nicht. Aber umso mehr werbe ich dafür, dass wir alle daran arbeiten, diesen Zustand zu erreichen.
Genau, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, kann ich zu 1000% unterschreiben. Und genau darum geht es. Und ich erlebe es immer wieder schon in den ersten Gesprächen, dass wirklich viele, viele Menschen unterhalb ihres Potenzials agieren, sich viele Dinge gar nicht zutrauen, weil ihnen zum Teil manchmal Klarheit fehlt. Klarheit über ihre eigenen Stärken und auch Ressourcen, die sie eigentlich haben, weil sie sie gar nicht erkennen zum Teil. Manchmal ist es auch einfach nur dieses Sichtbarmachen um das, was schon geschafft wurde, wie in gewissen Situationen irgendwie agiert wird etc. pp. Damit kann man wirklich ganz, ganz viel schaffen und es ist einfach so, ich kenne keinen Fall, wirklich keinen, wo dann nicht nach einem Zeitfenster X des Ausprobierens gesagt wurde, boah, auf einmal das ganze System, also das ganze Team hat sich verändert und das ist es ja schlussendlich, ne? Man stößt so eine Sache an und das hat eine ganz, ganz große Auswirkung und die Welle, die dann ankommt, ne? Man kann sich ja immer den Stein vorstellen, der so ins Wasser fällt. Am Anfang ist die erste Welle ist ganz klein und das, was unten dann am Ufer ankommt, ist riesengroß. Und genauso ist es. So funktioniert es einfach. Das kann man sich in der Natur angucken und genauso funktioniert es dann eigentlich auch im Unternehmen.
Ein schönes Bild. Du hast schon verschiedene Punkte genannt, was dir immer wieder begegnet, wenn du mit Führungsleuten sprichst. Also um es nochmal klarzustellen, du bist, wenn du sagst, du bist als Law Coach tätig, dann arbeitest du vielfach mit der, in Anführungsstrichen, Arbeitgeberseite, also tatsächlich mit Führungskräften und bestärkst sie oder sorgst bei ihnen für diese Klarheit. Richtig?
Genau. Also es sind Leitungsfunktionen, die ich da begleite. Und zwar gibt es immer zwei Varianten. Entweder der Arbeitgeber, der sagt, Mensch, ich habe hier ein Team und da ist so eine große Fluktuation, da kommt keine Stabilität rein. Woran liegt denn das? Und dann fange ich in der Regel mit der Führungskraft an, um dann im zweiten ein Teamcoaching zu machen, weil ganz häufig liegt da eben der Knackpunkt tatsächlich. Oder es sind zum Beispiel kleine Mittelständler, wo der Inhabergeführte, das ist ja dann auch die Führungskraft, zu mir kommt und sagt, Mensch, ich brauche hier wirklich mal irgendwie ein bisschen Input, woran liegt denn das, dass XYZ immer mal passiert. Oder manchmal sind es auch Teams von Geschäftsführern, wenn es darum geht, wenn es mehrere sind, zum Beispiel mehr als 2, 3 geschäftsführende Gesellschafter von einem Mittelständler, wo Strategiefragen auf einmal aufkommen, wo man sich uneins fühlt, da kommen auch unfassbare Konflikte zutage manchmal, ja, wo man sich fragt, Mensch, ist ja irre, wenn ihr da vorher mal miteinander gesprochen hättet, würden wir hier gar nicht sitzen. Ja, ich hatte mal einen Fall, wenn ich das mal kurz, weil der war so Wahnsinn, der war uns so unnötig. Das waren 3 geschäftsführende Gesellschafter, die kamen zu mir und es ging um eine Strategiefrage und 2 wollten investieren und sich vergrößern und der 3. hat gemauert. Ja? Und innerhalb unserer Arbeit kam heraus, der 3. hat gemauert, weil die anderen beiden Geschäftsführer sich für einen Wochenendtrip zum Klettern verabredet hatten und er nicht gefragt wurde. Und die beiden haben ihn nicht gefragt, weil sie wussten, er hat an diesem besagten Wochenende gar keine Zeit. Und deswegen haben sie einfach darüber gar nicht nachgedacht. Und als dieser Konflikt gelöst wurde zwischen den 3, haben die sich hervorragend geeinigt auf die weitere Strategie. Da lag also nur so ein kleines Körnchen zwischen denen, wo man sagt, das ist so irre, was so manchmal passieren kann, wenn sich jemand irgendwie übergangen fühlt oder da irgendwie das Gefühl hat, hinter meinem Rücken passiert was, obwohl es gar nicht so ist und die anderen falsche Rücksicht nehmen, statt zu fragen, obwohl sie wussten, dass er nicht kann. Also das ist manchmal faszinierend.
Also wenn sich doch alles so leicht lösen ließe, ne? Aber schönes Führungsgefühl, was du hier gerade ganz en passant angesprochen hast, nämlich das Gefühl, nicht dazuzugehören und ausgeschlossen zu sein. Das, um im Bild der Welle zu bleiben, ja, das fängt vielleicht ganz klein an, aber das kann eine Riesenwelle nach sich ziehen, dieses Gefühl, irgendwie nicht dazu zu gehören und anders zu sein. Und dann kann es wirklich Leute auf, in Anführungsstrichen, Abwege führen.
Ja. Absolut richtig. Und tatsächlich, da fängt es ja dann auch manchmal so an, das sind ja dann diese Geschichten, die sich dann die entsprechende Person, ich nehme mich davon auch mal nicht aus, im Kopf erzählt und dann immer nochmal zu fragen, was ist denn wahr, was ist denn die Realität und was erzähle ich mir? Weil wir denken ja den ganzen Tag. Ne? Es ist ja wirklich so, dass wir die ganze Zeit ständig irgendwie uns dieses oder jenes überlegen und uns irgendwelche Geschichten erzählen. Und da immer dann sich selbst zu reflektieren und mal zu gucken, ist denn die Geschichte, die ich mir jetzt gerade erzähle, wirklich stimmig? Und dann den Mut manchmal eben auch aufzubringen, wenn man das Gefühl hat, ach, vielleicht ist das gar nicht stimmig, einfach mal nachzufragen. Ja, da kommen wir dann eben zu diesem großen, großen Tool, was so unfassbar wirksam ist, der Kommunikation.
Ja, unglaublich.
Naja, das ist das beste Tool, was wir letztendlich nutzen können in jeder Situation. Absolut. Kommunikation. Und manchmal ist es mutig zu fragen, sag mal, ich habe den Eindruck, das und das und das, liege ich damit richtig? Also auch die richtige Frage zu stellen, das darf ja dann auch geübt werden. Denn häufig ist es ja leider so, wenn ich das als Vorwurf formuliere, ne, kommt der nächste Konflikt, dann habe ich eben nicht richtig gefragt. Einfach diese, es gibt ja unterschiedliche Fragetechniken. Es gibt ja nicht nur einmal die Frage, sondern wie frage ich? Ja,
absolut.
Und ja. Da passieren dann leider auch ganz viele Missgeschicke, die man auch hätte vermeiden können, ja, wenn man sich mal mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat.
Ja. Also halten wir fest, reden hilft. Ich gehöre zur Fraktion, lieber einmal zu viel nochmal nachgefragt und mich vergewissert haben, als einmal zu wenig. Fairerweise muss ich aber auch sagen, dass das Fragenstellen echt in die Hose gehen kann.
Ja,
das ist, also da denkt man so völlig unbedarft, man stellt mal eine kurze Frage und die anderen hören mit ganz anderen Antennen und hören tatsächlich den Vorwurf. Also deswegen ist Kommunikation, auch Feedback und Nachfragen, ne, ist so zweischneidig. Also es ist natürlich das Mittel und der Weg, um Dinge auszuräumen und um Klarheit zu schaffen. Und auf der anderen Seite kann man natürlich damit, also sag's jetzt mal auf Berlinerisch, kannst mit dem Arsch natürlich auch voll einreißen, was du vorne aufgebaut hast.
Total.
Deswegen lohnt es sich, Kommunikation zu üben.
Ja.
Der Werbeblock kann man mit uns machen. Also mit dir kann man
genau,
Kommunikation üben, mit mir auch.
Und das, genau, es gibt da ganz, ganz einfache Tools, ja, Sender, Empfänger, wer möchte was sagen und wie kommt es beim Empfänger an, etc. pp. Ne? Also da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Ja. Und das ist wichtig. Ich denke, es wird immer wichtiger, ja. Mhm. Insbesondere auch, wenn man als Führungskraft generationsübergreifend mit unterschiedlichen Generationen arbeitet. Das ist ja ganz häufig so. Es sind ja keine homogenen Teams mehr, sondern sie sind generationsübergreifend. Und da merke ich auch immer wieder, gerade bei meinen älteren Führungskräften, wie schwierig es ist, manchmal mit den jüngeren Generationen umzugehen. Ja, da wird dann pauschalisiert, die werden in ihre klassischen Schubladen gepackt, die man jetzt so gerne hat. Ja, wollen alle nicht mehr arbeiten, haben irgendwie andere Vorstellungen. Und die schönen Incentives, die man der Generation X oder den Babyboomern in irgendeiner Art und Weise noch gut darreichen konnte, um sie zu motivieren, die ziehen halt heutzutage überhaupt nicht mehr. Mhm. Und auch da dürfen wir halt mitdenken, Generation verstehen. Ich finde, das ist auch für eine Führungskraft ganz wichtig. Mhm. Was habe ich für ein Team? Wie sind die zusammengestellt? Ja, da darf ich einfach gucken und mal den Fokus drauf packen. Und ganz häufig, ich weiß, das ist, auch da sind wir vielleicht wieder bei Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Als Führungskraft habe ich eben wirklich ganz, ganz viele Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, die nicht unbedingt meine originäre Tätigkeit sind, wo ich herkomme. Gerade bei den Mittelständlern, wenn ich mir jetzt angucke, weiß ich nicht, ein Fotograf, ein Arzt, ein Handwerker, ein Maler, ein Installateur, der hat was gelernt und auf einmal hat er ganz viele Mitarbeiter und hat ein Team, was er führen muss. Wir müssen ja noch nicht mal immer unbedingt in diese Chefetagen gehen, ja, also in den großen Konzern. Da hat sich das ja schon fast ein bisschen etabliert, aber es geht ja manchmal auch an ganz anderer Stelle. Und dann wundern die sich, was sie auf einmal alles tun müssen und dürfen, um letztendlich ihre Mitarbeitenden da zu motivieren, dass sie bei der Stange bleiben und nicht ständig gehen oder. Und da kommen ganz, ganz viele Aufgaben hinzu. Und die lernt man ja nicht, ne? Also das ist ja tatsächlich so, dass in den klassischen Ausbildungsberufen oder auch selbst, wenn ich ein Studium absolviert habe, beispielsweise BWL, ja, da habe ich schon mal was ein bisschen über Kommunikation vielleicht angeschnitten. Aber wenn ich dann in eine Führungsaufgabe komme, da sind einfach Anforderungen, die auf einmal auf die Person zukommen, die sie nicht gelernt haben. So.
Absolut.
Die wird aber vorausgesetzt, dass derjenige, der dann auf so einen Sitz befördert wird, das dann auf einmal abbildet. Aber wie soll es denn funktionieren, wenn er sich damit noch nie auseinandergesetzt hat? Ja, beispielsweise, da ist ein Bilanzbuchhalter, der soll auf einmal das Team führen und die Leitungsfunktion übernehmen. Nein, der hat sich bis dato immer nur Zahlen angeguckt. Wie soll er denn auf einmal die Menschen führen? Das ist ja auch, da dürfen auch Arbeitgeber ein Stück weit mal umdenken, wenn sie so Menschen befördern und dahin bringen, dass da einfach dann tatsächlich da auch mal ein paar Tools gelernt werden dürfen und es gut und richtig ist, dann als Arbeitgeber so einer Führungskraft auch Know-how an die Hand zu legen. Und es ist ja nicht so, dass so ein Coaching oder so eine Weiterbildung irgendwie immer, weiß ich nicht, ein Jahr Begleitung mit wöchentlicher To-Do-Aufgabe ist. Das ist es ja gar nicht, ne? Sondern wir können ja mit kleinen Mitteln da tatsächlich ganz, ganz viel bewirken. Das sieht man ja manchmal als Außenstehender falsch.
Also das ist tatsächlich ganz spannend. Du sprichst was an, da habe ich in der Folge mit Maria Balaura, die vorletzte Folge von uns aus ist das gewesen, habe ich genau darüber gesprochen, nämlich wie werde ich eigentlich Führungskraft und wie lerne ich das? Und Maria hat genau sehr stark dafür plädiert, dass sie meinte, also das werde ich nicht an einem Wochenende, sondern es ist ein langer Prozess. Ja? Und auf der anderen Seite kann man aber mit kleinen Impulsen auf jeden Fall schon mal anfangen. Also diese Impulse sind aus meiner Perspektive wichtig, um das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es da um etwas ganz anderes geht. Als Führungskraft bin ich nicht selbst meine beste Sachbearbeiterin, sondern als Führungskraft habe ich eine komplett andere Rolle. Und meine Erfahrung ist auch, dass jetzt mal jenseits derer, die wirklich bewusst in den Managementberuf gegangen sind, wo mitschwingt, ja, dass da dann auch Führung eine Rolle spielen wird, ist das erstmal nicht der gewählte Beruf. Sondern da geht es ja um eine ganz andere Expertise, um eine Fachexpertise. Führung ist aber eine ganz eigene Kompetenz und das hat ein ganz eigenes Handwerkszeug. Und vor allen Dingen hat es etwas, ich glaube, das wichtigste Tool, wir sprachen gerade von der Kommunikation, das wichtigste Tool in der Führung, glaube ich, sind wir als Führungskräfte selber. Also der Führungsmensch als solcher, die Führungsperson selber. Und insofern, finde ich, gilt der Satz, Führung braucht auch Persönlichkeit und alles, was dazugehört. Also das eine sind die Tools, ja, wie, was kann ich ganz konkret machen, mit welchen Methoden kann ich ein Team gut an den Start bringen, Gespräch führen, rechtliche Fragen. Aber vor allen Dingen geht es darum, wie kann ich als Mensch in einer bestimmten Rolle und Verantwortung in Beziehung treten zu anderen Menschen in einer anderen Verantwortung und Rolle. Ja. Und das wird immer vorausgesetzt. Und mein Eindruck ist, also es wird eigentlich gar nicht gedacht, es wird eigentlich gar nicht als Notwendigkeit gesehen, dass da wirklich was zu lernen ist, sondern es wird davon ausgegangen, dass Menschen das irgendwie können.
Genau, den Eindruck habe ich auch, das teile ich. Und daraus entsteht dann halt ganz häufig für Führungskräfte so eine Drucksituation und damit so eine Überforderung, weil sie ja ganz schnell merken, ach Mensch, ich muss ja hier auf einmal mehr machen. Ja, also das ist ja, und selbst wenn ich es nicht bewusst merke, unterbewusst schwingt das immer mit. Ja, und dann natürlich, wenn sich das dann auf den Arbeitskontext so auswirkt, dass beispielsweise auch Leistung dahinter bleibt, dann merkt das ja auch der Arbeitgeber, dann kriegt man noch mehr Druck, weil es nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll tatsächlich. Dann entsteht aus dieser Überforderung eine totale Überforderung, die im Zweifelsfalle ganz, wenn es ganz schlimm wird und man darüber nicht mehr redet und sich das nicht eingestehen möchte, ganz häufig ja eben diese Burnout-Situation, die ich ja auch gerade bei Führungskräften ganz häufig sehe. Oder irgendjemand, der nur noch funktioniert, ja, und sich dann tatsächlich in seiner Aufgabe überhaupt nicht mehr wiederfindet und dann meint, oh je, ich bin unglücklich in meinem Job, das ist ja alles ganz schwierig, ich muss mir was Neues suchen, eine neue Aufgabe. Und das ist es ganz häufig gar nicht, sondern es ist die Bewertung dieser Situation, in der ich mich befinde. Und eine andere Jobsituation bringt eigentlich gar keine großartige Neuerung, weil derjenige nimmt sich ja mit, hat sich mit seiner Situation, warum war ich denn eigentlich unter Umständen da überfordert, wie kam es denn zu dieser Drucksituation, nicht auseinandergesetzt und tut sich damit überhaupt nichts Gutes. Ja, das ist ja auch immer ganz, ganz häufig der Fall. Und ich glaube, wenn dafür ein bisschen mehr Sensibilität besteht auf ganz vielen Seiten, da können wir ganz viele unglückliche Arbeitssituationen positiv bedingen. Und letztendlich könnte sich damit ganz, ganz viel glätten, sich viel mehr Positives ergeben. Mhm. Und ich finde tatsächlich, viele Menschen zweifeln an sich, zweifeln an ihrer Tätigkeit, dass sie eben diesen Job nicht gut ausüben können. Und das geht häufig in die falsche Richtung, wie ich meine. Da darf man sich auf andere Dinge wiederum besinnen. Warum bin ich da hingekommen? Wo komme ich überhaupt her? Was hat dazu geführt? Und tatsächlich gebe ich mir die Zeit, da reinzuwachsen. Also das finde ich einen absolut richtigen Ansatz.
Zeit ist ein knappes Gut. Ne? Also selbst wenn man sich selber die Zeit gibt, das muss man ja auch anerkennen, selbst wenn man sich selber die Zeit gibt, gibt es oft ein Umfeld, was einem diese Zeit dann nicht gibt. Aber was ich schön finde und gerne nochmal unterstreichen würde, auch hier lohnt sich der Blick hinter die Kulissen, ja, in den Hintergrund. Ja. Also was ist eigentlich das, was mich getrieben hat? Was hat mich da eigentlich hingeführt? Gerade so im Zusammenhang der Frage der Arbeitszufriedenheit. Es ist eine Frage, die ich gerne stelle und die in Coachings dann meist wehtut. Ne? Also wenn Leute so ganz stark im Klagen sind über eine völlig zu Recht, ja, als sehr belastend eingeschätzte Situation, dann frage ich gerne, und was hält sie? Mhm. Und sich dann nochmal klar zu machen, dass es ja gute Gründe gab, warum man sich das ausgesucht hat und dass es tatsächlich immer auch ganz gute Gründe gibt, zu bleiben.
Ne? Ja, also, genau.
Beziehungsweise in einem Anteile gibt, die einen da festhalten, und das alles in die Gesamtbetrachtung mit einzubeziehen, ja, erweitert dann vielleicht auch nochmal Lösungsmöglichkeiten.
Absolut. Und was ich auch ganz erstaunlich finde, ist, dass je älter wir werden und je mehr man auch in einem Job sich schon befindet, desto weniger gibt man sich die Möglichkeit zu üben. Mhm. Also wenn wir mal zurückdenken, als Kinder beispielsweise, haben wir ganz, ganz viel geübt, ja, bis man laufen konnte, bis man Rad fahren konnte, bis man was auch immer konnte. Und je älter wir werden, desto eher wird irgendwo vorausgesetzt, naja, das muss ja jetzt aber auch sofort klappen. Und zwar, das tun wir für uns selbst zum großen Teil. Das sind dann wieder diese Selbstgespräche, die wir mit uns führen. Oder es wird auch von außen erwartet, oder wir erklären uns, dass das von außen erwartet wird. Man bekommt eine neue Aufgabe, beispielsweise auf, ne, wir sind wieder bei dieser Führungsthematik. Ich darf auf einmal ein Team führen. Das muss dann aber auch sofort klappen. Mhm. Komisch, beim Radfahren waren wir ja auch toleranter, oder beim Laufen lernen oder, ja, da darf man auch mal hinfallen. Auch ich habe junge Kollegen geführt oder führe hier ein Team von Renus immer zu unterschiedlichen Zeiten, und ich finde das ganz wichtig, diese Fehlerkultur auch zu etablieren, dass auch Fehler gemacht werden dürfen, egal auf welcher Stufe. Auch ich mache ja Fehler, und da darf ich darauf hingewiesen werden, wir sind ja alle nicht fehlerfrei, deswegen sind wir ja Menschen. Dass man da dann sagt, aus Fehlern darf ich lernen, die darf ich machen. Hinfallen ist nicht schlimm, war beim Radfahren und beim Laufen lernen auch nicht schlimm. Ja? Und irgendwann klappt es dann, und irgendwann funktioniert es, und irgendwann wird es ja auch zu einem Selbstverständnis. Ne? Also heute müssen wir beim Laufen nicht mehr drüber nachdenken, wie es funktioniert. Das ist ein Automatismus. Genauso wäre es auch in einer Führungsposition. Die wird auch zu einem Automatismus, wenn ich mir gestatte, zu lernen, ja, und das zu üben. Immer üben. Und das bedeutet jeden Tag aufs Neue üben. Und das nicht als Manko und nicht als Fehler anzuerkennen, tatsächlich, ja, sondern sich das auch zu erlauben.
Ja, und es zu markieren. Das finde ich hilfreich, ne? Mhm. Also, wenn ich als Führungskraft Dinge ausprobiere, wenn ich sie übe, wenn ich mich als Lernende begreife, ich finde, es ist erstmal die Voraussetzung, ja, dass ich mich auf einen Weg machen kann.
Genau.
Und hilfreich fürs Team ist es, wenn das deutlich ist und wenn ich dafür um Verständnis bitte und damit ja aber auch ausdrücke, ich möchte es gerne gut machen, ich möchte es gerne richtig machen, deswegen versuche ich Dinge, ich probiere es aus, und bitte versteht, wenn es nicht immer sofort klappt.
Genau.
Und das kommt schnell zu kurz, weil die Zeit gar nicht dafür ist, dass man sowas ansprechen kann, weil man so weit gar nicht denkt, dass man andere mit ins Boot holt, ne?
Oder weil man auch möglicherweise dem Irrglauben aufsitzt. Das könnte ja dieses Benennen einer vermeintlichen Schwäche, was in meinen Augen überhaupt gar keine Schwäche ist, sondern das ist ja eine Stärke, sowas bezeichnen zu können, ja? Auch zu sagen, hey, ich fange jetzt hier in dieser Position neu an, ja? Das wird am Anfang ein bisschen ruppelig. Wir kennen uns vielleicht auch nicht und möglicherweise läuft auch alles nicht so richtig, da um Verständnis zu bitten und das ganz klar anzusprechen. Ich hatte zum Beispiel in meinem allerersten Job, den ich hatte, und der Satz hat mich geprägt, den kenne ich eben heute immer noch. Das war tatsächlich ein Nebenjob als Studentin, also noch nicht mal ein richtiger Job. Also doch, war ein richtiger Job, aber eben nicht im Berufsleben in dem Sinne. Ja, das war nach dem ersten Examen. Da habe ich in der Kanzlei angefangen. Da sagte der Senioranwalt vor allen anderen tatsächlich, okay, Frau Wunzel, Sie fangen jetzt hier an. Ist alles gar kein Problem. Eins gebe ich Ihnen aber mit. Die ersten 100 Tage sind hier sowieso so eine Probe. Ne? Jeder hat immer irgendwo mal 100 Tage, sich zu beweisen und mal zu gucken, wie es geht. Wenn jetzt hier Fehler auftauchen, das ist überhaupt nicht dramatisch. Ne? Sprechen wir drüber, gucken wir mal, wie es läuft. Und dann nach 100 Tagen müsste das dann aber dann letztendlich laufen. Jetzt kann man sich darüber streiten, ist diese Frist von 100 Tagen irgendwie hilfreich, ja oder nein. Aber es ist ja schon mal über ein Vierteljahr tatsächlich. Aber ich fand die Einstellung richtig. Ja. Und das hat mir auch, das geht dann jetzt wieder so in Richtung Onboarding zu neuen Mitarbeitern. Ich fand das ganz hilfreich zu wissen, ach Mensch, ich habe jetzt hier erstmal wie so eine Art Freibrief. Ich darf hier erstmal ankommen und es muss nicht alles sofort perfekt sein. Ja. Und ich habe so eine gewisse Frist, um erstmal zu gucken, wo geht's hin, und die ersten 100 Tage passieren nichts. Ja. Ich fand das letztendlich ein bisschen beruhigend.
Absolut. Und du sprichst was an, also auch Onboarding-Prozesse. Meine Erfahrung, wo ich auf Systeme schaue, ist, dass Onboarding ganz häufig hinten runterfällt, einfach weil der Druck so groß ist. Ne? Der Personalmangel ist riesig. Wenn dann endlich eine Stelle besetzt ist, dann sollte diese Person nach Möglichkeit auch sofort zu 150% funktionieren. Und es ist super, super schwierig, sich das zu gestatten, es den neuen MitarbeiterInnen zu gestatten, sich diese Zeit zu nehmen. Und dann auch noch, und das ist aber eigentlich auch meine Empfehlung, diese 100-Tages-Frist. Ich bin auch Fan davon. Ich bin eh Fan von Probezeit. Ja? Probezeit gut gestalten und ernst nehmen, dass es eine Probezeit ist. Und ich bin Fan davon, nach diesen 100 Tagen einen Stopp einzulegen und zu sagen, wo stehen wir gerade? Mhm. Wie sind die gelaufen? Ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe? Wird eigentlich das bedient, wofür ich diese Stelle angetreten habe?
Ja.
Und umgekehrt sich das auch von außen feedbacken zu lassen, wie werde ich wahrgenommen in dieser Position? Wie fülle ich die aus? Und was kann ich da vielleicht noch lernen? So schwierig das auch oft anzuhören ist und so schmerzlich, weil es auch in den Selbstbild kratzt.
Total, kann sein, genau. Und tatsächlich sich da, was du gerade gesagt hast, sich diese Zeit nehmen. Viele denken ja immer, ach, die Zeit habe ich nicht, die Zeit habe ich nicht. Und das finde ich ist auch letztendlich ein falscher Gedanke, weil mal kurzfristig um solche Sachen sich Gedanken machen, um das auszuräumen, um tatsächlich so eine Status-Quo-Feststellung zu machen, was ist bisher gut gelaufen, das sind ja diese, was wäre hilfreich für die Zukunft, das sind ja so diese klassischen Fragen, oder was ist eben bis dato noch nicht so gut gelaufen. Das bringt aber total viel, wenn man das kurz und knackig hält, immer mal innezuhalten, um dann letztendlich perspektivisch wieder besser weiterzumachen, anstatt zu sagen, ach nee, das lasse ich lieber. Ich konzentriere mich wieder auf meine Tätigkeit, weil ich habe keine Zeit für solche vermeintlich sinnentleerten Gespräche. Das ist es eben gerade nicht. Ja, ich finde gerade solche Gespräche sind total wichtig, die dann letztendlich viel mehr Kapazitäten für die weitere Zukunft schaffen, als wenn man das in irgendeiner Art und Weise so verschleppt. Da finde ich, ist manchmal auch so der Gedankenansatz ein falscher, sich dafür keine Zeit zu nehmen, anstatt diesen Gewinn zu sehen, was es eigentlich bringt, wenn ich hier kurz investiere, was mir das letztendlich am Ende des Tages dann letztendlich für positive Effizienz dann tatsächlich auch innerhalb des Workflows dann wiederum bringt. Das ist eigentlich keine Bremse, sondern eigentlich eher was total Positives.
Absolut. Also im Grunde genommen alles auch vergleichbar mit Konfliktprävention, die man ja vielleicht auch erstmal freut, weil man denkt, oh, das dauert jetzt zu lang. Dein Beispiel, ne, die Frage des Kollegen, hey, oder die kurze Info, hey, wir haben gesehen, du hast keine Zeit, aber wir würden es gerne machen. Ne? Man lässt es bleiben, wenn man denkt, ach, kann ich mir sparen, ist eh gesagt, die Zeit habe ich jetzt nicht. Aber es ist gut investierte Zeit, weil die Welle dann hinterher vielleicht nicht so groß ist.
Genau, genau.
Julia, ich würde gern einmal, weil wir haben jetzt ganz viel so aus unserer externen Sicht auf Führung geguckt und uns ausgetauscht, was sehen wir da, wie erleben wir das System. Ich würde jetzt gern mal auf dich schwenken, denn du hast es gerade selber gesagt. Du führst ja auch ein Team aus Renos, also Rechtsanwalts- und Notarsgehilfinnen. Mhm. Wie bewusst warst du dir denn, als du mit deiner Kanzlei gestartet bist, dass du auch Führungskraft bist?
Ganz ehrlich, am Anfang überhaupt nicht. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Man wird, weil man es nicht lernt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich überfordert bin. Meine erste Sozietät habe ich mit einem Kollegen gegründet sozusagen. Und da habe ich an seinem Beispiel tatsächlich ganz häufig gesehen, ah nee, also so kann man mit Mitarbeitern nicht umgehen. Was machst du denn da? Das finde ich komisch. Ich möchte eigentlich Menschen so behandeln, wie ich gerne behandelt werde. Das ist für mich immer so ein ganz guter Indikator und habe daran versucht, mich zu halten. Habe dann aber eben schnell gemerkt, das macht schon Sinn, sich da fortzubilden und da mal ein bisschen sich selber zu reflektieren, Situationen zu reflektieren. Und dann fand ich es auch ganz wichtig, auch zu meinen Mitarbeiterinnen hinzugehen und zu sagen, ja Mensch, da vorgestern, als wir über Fall XY gesprochen haben, da haben wir irgendwie, das lief nicht optimal und meine Reaktion darauf war nicht toll. Ja, und das tut mir leid. Und das finde ich ist manchmal auch ganz wichtig, letztendlich herauszufinden, bin ich immer diejenige, die sich so richtig gut verhält. Und ja, im Eifer des Gefechts passieren manchmal Dinge, dass man sich im Ton vergreift, dass man sich in der Wortwahl vergreift. Das kann alles mal sein. Und dann finde ich es aber im zweiten Schritt wichtig, dass man das dann doch auch nochmal im Nachgang anspricht und sagt, Mensch, das war keine Glanzleistung von mir. Und ich habe das Gefühl, dass meine Mitarbeitenden das auch immer sehr geschätzt haben. Und die sind lange Jahre bei mir tatsächlich, also über 10, 12 Jahre und von daher glaube ich und hoffe ich, dass ich da einiges richtig mache.
Das ist ein Indikator dafür, ne? dass die Leute noch nicht weggelaufen sind.
Ja, das ist das, was ich leider vielen Führungskräften immer so sage. Wisst ihr, wenn ihr eine große Fluktuation habt oder den Arbeitgebern als erstes, die Mitarbeiter verlassen nicht das Unternehmen, die verlassen die Führungskraft oder die verlassen die Person. Das ist tatsächlich wirklich das, was du auch gerade gesagt hast. Ja. Es geht nicht ums Produkt, es geht nicht um die Identifikation mit dem Unternehmen, sondern es geht tatsächlich um das Miteinander. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt.
Mhm. Ja, das unmittelbare Umfeld, ne? Das ist ja das, was ich aushalten muss. Julia, dann habe ich für dich als Führungskraft 3 gefühlige Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Die erste Frage ist, wenn du dich in deiner Führungsrolle anschaust, was würdest du sagen, war dein bislang angenehmstes Führungsgefühl?
Begeisterung, würde ich sagen. Also ich finde, Begeisterung ist immer so ein, für mich ein ganz positives Gefühl und ich kann mich wirklich total darüber freuen, wenn Mitarbeiter von mir selbstständig denken, wenn sie Dinge vorbereiten, wenn sie Sachen von mir so angenommen haben, das so umsetzen. Und dann damit ankomme, ich habe das in der und der Sache so und so gemacht, ist das richtig? Dafür kann ich mich total begeistern und darüber freue ich mich auch so sehr. Ich habe mal bei mir hier geprägt in der Kanzlei immer den Ausdruck mitdenken, Freude schenken, tatsächlich.
Super.
Der wird hier auch tatsächlich wirklich gelebt. Ja, darüber freue ich mich, wenn jemand nicht nur stupide Dinge abhandelt. Also ich bin auch keine Anwältin und das war ich auch noch nie, die gesagt hat, so, ich diktiere jetzt hier mal das Band und ihr dürft abschreiben und ihr dürft einfach nur meine To-Dos abarbeiten, sondern ich war immer bestrebt zu sagen, ihr dürft euren Bereich eigenständig bearbeiten. Ihr dürft auch eigenständige Dinge mit reinbringen, wie ihr euch organisieren wollt. Natürlich stehe ich dafür gerade und ich muss so abzeichnen zum Schluss. Ja, aber für mich ist es wichtig, dass Mitarbeiter eigentlich für sich arbeiten. Und wenn das dann so funktioniert, das finde ich großartig tatsächlich. Ja?
Also Begeisterung durch Mitdenken, Freude schenken. Darf ich das zitieren?
Gerne.
Mitdenken, Freude schenken. Denn bevor ich dir die nächste Frage stelle, hier noch einmal nachfassen, wenn dir wichtig ist, dass Leute sich selbst organisieren und dass sie mitdenken, also gerade in diesem rechtlichen Bereich, ne, da hat es ja dann teilweise Folgen. Hast du keine Angst, dass was schief geht? Hast du nicht das Bedürfnis, Dinge zu kontrollieren? Hast du nicht manchmal Zweifel? Also das ist ja das, was es vielen Führungskräften so schwer macht, Dinge abzugeben und Leute selber denken zu lassen.
Ja, nee, also Habe ich nicht, weil tatsächlich ist Delegieren ja wirklich eine Grundvoraussetzung, damit für mich die Arbeit leichter wird. Weil sonst brauche ich niemanden, dann kann ich es gleich alleine machen. Ja, also das ist ja so der Punkt tatsächlich. Und ich darf mich drauf verlassen. Klar, punktuell kontrolliere ich auch mal, ja, und habe da versuche da auch immer einen Blick zu haben, gerade was so um Fristen und so weiter angeht. Ich vertraue aber meiner Mitarbeiterin, die dafür zuständig ist. Und wenn ich das Vertrauen nicht aufbringe, wie gesagt, dann brauche ich keinen Mitarbeiter, weil dann kann ich es gleich alleine machen. Im Zweifelsfalle, ich sage mir immer dann, ja, auch da können Fehler passieren. Ja, und für diese Fehler hafte ich im Zweifel auch richtig. Dennoch ist es so, wir machen jetzt hier keine OP am offenen Herzen. Ja? Also jeder Fehler, der in irgendeiner Art und Weise passiert, ist ja in irgendeiner Art und Weise im Zweifel mit Geld zu kompensieren. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Also das ist so das, woran ich mich da irgendwie dann immer hochhalte, indem ich mir sage, ja, im Zweifelsfalle kostet das halt Geld. Ja, dann ist es eben so. Hat es aber in den letzten 25 Jahren noch nie. Mhm. Und wenn ich denn Herzchirurg wäre, ja, der eine OP am offenen Herzen durchführt, dann mache ich es ja auch selber. Der delegiert ja dann anders, weil er dann dabei ist sozusagen, hoffe ich jedenfalls, oder ich gehe davon aus. Aber ich finde den Gedanken so ganz hilfreich in kniffligen Situationen, dass ich mir immer denke, ach komm, Augen zu und durch. Du kannst nicht alles kontrollieren und du kannst auch nicht alles im Griff haben. Dann halte ich es auch manchmal ganz gerne mit Pareto, ne, das 80-20-Prinzip. Wir brauchen 20% der Energie, um 80% der Dinge zu schaffen und nochmal 80%, um die restlichen 20 anzuknüpfen. Da würde ich mich ja völlig fertig machen und da darf ich dann ins Gefühl des Vertrauens gehen und sagen, das wird schon alles. Und das funktioniert.
Ich finde das super, möchte es echt nochmal unterstreichen, weil das so hilfreich ist, was du gerade gesagt hast. Also zum einen scheinst du dir ja wirklich gut vor Augen zu halten, auch da wieder, warum mache ich das? Es wird für mich leichter. Es ist für mich eine Entlastung. Also das ist mein Nutzen. Und offensichtlich ist für dich eine wichtige Betrachtung, dir vor Augen zu halten. Und was sind schlimmstenfalls die, in dem Fall ja buchstäblichen Kosten? Ja, also was kann schlimmstenfalls passieren? Und bin ich verrechnet mit dem Nutzen bereit, dieses Risiko einzugehen? Ja. Ich glaube, das ist total hilfreich, sich das vor Augen zu führen. Also was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Und häufig ist es gar nicht so schlimm,
wie
man denkt.
Genauso ist es.
Also auch da ist wichtig, sich zu fragen, nur weil wir eingangs waren wir ja bei diesem Gedankenkarussell, da hast du das ja geschildert, ist das eigentlich gerade wahr, was ich da annehme? Oder ist das eine wilde Fantasie, die ich da habe? Okay, also die Begeisterung für Mitdenken, Freude schenken, ein angenehmes Führungsgefühl. Umgekehrte Frage, dein unangenehmstes Führungsgefühl bisher?
Das ist letztendlich der Spiegel davon, Enttäuschung. Tatsächlich, wenn es denn nicht funktioniert und wenn, das hatte ich auch schon bei einem angestellten Kollegen von mir, der aber nicht mehr jetzt da ist, wenn man immer wieder die gleichen Fehler aufdeckt oder die gleichen Dinge, die nicht funktionieren oder es überhaupt nicht umgesetzt wird, ja, dann macht sich so ein Gefühl der Enttäuschung bereit, wo ich dann auch mich manchmal frage, boah, was muss, darf ich dem noch alles an die Hand geben, damit das irgendwann mal klappt? Und dann auch irgendwann tatsächlich, ja, wiederum den Mut dann aufzubringen, zu sagen, okay, es klappt hier mit uns überhaupt nicht, weil es nicht funktioniert. Und damit meine ich nicht die erste Sache, die nicht klappt, sondern wenn eine ähnliche Situation schon zum fünften Mal nicht funktioniert, dann darf ich irgendwann mal fragen, sag mal, da kommen wir vielleicht hier nicht zusammen und du bist vielleicht in der Tätigkeit nicht richtig und da sollte man dann irgendwann mal was ändern. Ja, also das ist tatsächlich das, ja, das schlechte Führungsgefühl. Oder auch wenn man, das ist auch diese Enttäuschung, wenn man viel in jemanden investiert hat und immer wieder versucht, dem Ressourcen aufzuzeigen, wie es denn geht, da sehr viel investiert und dann geht derjenige einfach. Wo man auch denkt so, Mensch, verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, ich habe so viel in dich investiert, ich habe dir den Weg bereitet, du hast so viel auch von mir profitiert und jetzt drehst du dich um und unterstützt mich nicht weiter, sondern im Zweifelsfalle rammst mir noch das Messer in den Rücken von hinten. Also jetzt sehr metaphorisch gesprochen. Ja, da ist das Gefühl der Enttäuschung bei mir dann das, was nicht so schön ist.
Ja, die Erwartungen, ne, die sich dann nicht erfüllen und die enttäuscht werden. Was würdest du sagen, war dein wertvollstes Führungsgefühl?
Schöne Frage. Warte, ich würde sagen Stolz. Ja, dass ich auf mein Team stolz bin, das, was wir geschafft haben, was wir erreicht haben. Und da möchte ich auch gleich mal dieses Gefühl irgendwie so aus der schwarzen Ecke bringen, weil das ja auch häufig so negativ irgendwie genutzt wird. Dann, man darf ja nicht stolz auf irgendwas sein. Und doch, ich bin dann stolz auf mein Team und auf die Sachen, so wie wir es hinbekommen haben und was wir alles letztendlich positiv bedingt haben. Und das sage ich denen auch tatsächlich immer wieder. Und das tatsächlich dann eben auch als Hinweis auch an viele Führungskräfte. Ich finde, man darf ganz häufig Menschen auch sagen, was gut gelaufen ist, um nicht nur um sie zu motivieren, sondern es bleiben immer diese negativen Geschichten. Eben waren wir ja auch, wenn ich enttäuscht bin, wenn irgendwas nicht läuft. Das wird benannt, so nach dem Motto, hier ist nicht gut gelaufen, das ist nicht gut gelaufen. Aber wenn Sachen sich mal wirklich positiv entwickeln und richtig gut laufen, dann darf man das genauso ansprechen und mitgeben. Und tatsächlich ist das ja auch viel häufiger. Das negative Gefühl oder der Fehler bleibt eben nur irgendwie so viel länger im Gedächtnis. Und ich finde, das sehe ich bei Kollegen von mir jedenfalls ganz häufig, dass sie positive Ergebnisse viel zu selten mit ihren Mitarbeitenden teilen und die letztendlich ansprechen. Und das versuche ich tatsächlich wirklich regelmäßig zu tun. Immer wieder auch den Fokus drauf zu richten, dass, was wir nicht alles an tollen Dingen gemacht haben. Und ich finde, da darf man dann auch ganz positiv bewertet, stolz auf sich, auf sein Team und auf das, was wir hier gemeinsam geschaffen haben, sein.
Ja, absolut. Also bin ich bei dir. Ich erlebe es auch, ne? Stolz hat schnell so ein Geschmäckle. Ist es so ein kollektives sich auf die Schulter klopfen für vielleicht etwas, was ja eigentlich dann doch gar nicht so toll war, ne? Also fairerweise muss ich sagen, auch das gibt es, ne? Also es kommt schon auch vor, dass Teams sich erstmal sagen, wie super alles gelaufen ist und mal geflissentlich ausblenden, was vielleicht nicht ganz so super gelaufen ist. Aber dieses Anerkennen von vielleicht auch ganz kleinen Dingen, die gut geklappt haben und darauf den Fokus richten, das heißt ja auch, dass ich meine Energie dahin lenke. Ja, und dass ich mich da einschwinge und sage, okay, und da versuchen wir wirklich den Blick hinzurichten und das als sozusagen die Atmosphäre zu bestärken, die wir haben wollen, das Bild davon zu stärken, was wir möchten und wie wir Zusammenarbeit gestalten wollen. Julia, ich habe noch ein Spiel vorbereitet.
Oha, spannend. Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, was kommt?
Ja, also es ist also so das, ne, das Übliche, wenn du den Podcast schon mal gehört hast, es gab schon an der einen oder anderen Stelle. Ich würde gern mit dir noch über ein paar Auswahlfragen ins Gespräch kommen. Und zwar haben wir, hast du im Vorgespräch was Interessantes gesagt. Da hast du von dir erzählt, dass du Sport hast. Dann aber doch sehr beeindruckend für mich schon mehrfach einen Halbmarathon gelaufen bist. Du hast Golf gespielt. Ich glaube, du fährst Ski. Du hast Hunde. Ich nehme an, mit denen musst du auch irgendwann mal raus.
Ja, mehrfach also auf jeden Fall.
Ne, also dafür, dass du Sport hast, scheinst du mir doch sehr viel in Bewegung zu sein. Du hast auch gesagt, Bewegung ist alternativlos.
Ja.
Das war, glaube ich, ein Satz von dir. Und ich habe mir gedacht, Bewegung ist auch was bei der Führungsarbeit nicht schadet, im buchstäblichen und im übertragenen Sinn. Und deswegen wollte ich mit dir ein kleines Bewegungs-A oder B spielen.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay.
Na klar.
Gut. Dann, erste Frage bezieht sich auf den Halbmarathon. Nochmal mitlaufen oder an der Strecke stehen?
An der Strecke stehen.
Was macht das an der Strecke stehen jetzt für dich aus?
Ich möchte gerne jemanden supporten tatsächlich, ja, und andere dazu bringen, Höchstleistung zu bringen, aber ich möchte daran nicht nochmal teilnehmen.
Zu viel nein. Bewegung.
Zu viel Bewegung, zu lange. Bewegung. Also, nein, ich möchte nicht.
Ich verstehe dich voll. Ich verstehe dich voll. Noch eine zweite persönliche Frage. In Berlin, du hast gesagt, du fährst mit dem Auto zur Arbeit. Ich weiß ja nicht genau, welche Strecke du nimmst, aber mit dem Auto auf der A100 im Stau oder zwei S-Bahn-Stationen ins Büro laufen, weil die S-Bahn mal wieder nicht fährt.
Die zwei Stationen laufen. Tatsächlich. Also im Stau stehen ist so ziemlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Das finde ich ganz furchtbar, ja. Und da nehme ich dann tatsächlich das Laufen, um zu sagen, Bewegung im Alltag ist dann das, was ich mir mitnehmen kann. Laufen geht, muss sein und um irgendwie im Alter auch noch beweglich zu bleiben und auch noch mit 90 entspannt aus dem Sofa auszustehen, weiß ich, ich muss mich bewegen und das ist ja das, Aber eigentlich finde ich es doof, aber ich würde das Laufen nehmen.
Das Laufen.
Ja.
Ich überlege gerade, ob man führungsmäßig auch manchmal im Stau stehen kann.
Ich glaube ja. Wenn man nämlich selber für sich quasi nicht im Stau, aber ich würde es betiteln mit, ich stehe auf dem Schlauch sozusagen.
Okay.
Ja, also wie in so einer Einbahnstraße vor der Wand und ich komme nicht weiter, weil ich mich auch in meiner Selbstreflexion möglicherweise im Kreis drehe, weil ich überhaupt nicht den Eingang finde, zu sagen, ach, das stimmt hier nicht, das kleine Puzzleteil. Und wenn ich das wegnehme, dann kommt es wieder in den Fluss. Ja, dann würde man im Stau vorher stehen. Ja, also das sind ja so diese ganzen Bilder. Auf jeden Fall. Ich glaube ja, man kann da im Stau stehen.
Was wäre die Abhilfe? Ich überlege gerade. Es hieße, um nicht als Führungskraft im Stau auf dem Schlauch zu landen, nicht immer das bekannte Verkehrsmittel nehmen, sondern auch mal andere.
Genau, ja. In Alternativen denken, ja. Alternativen, finde ich, sind ja immer hilfreich. Also, wie sagte Einstein immer so schön, ne, wer immer dasselbe tut und irgendwas Neues erwartet, der muss wahnsinnig sein. Ja, das ist ja diese Definition von Wahnsinn. Und da dann tatsächlich innehalten und zu sagen, okay, was kann ich denn hier wirklich mal verändern? Was geht anders, um eben da wirklich rauszukommen, tatsächlich?
Mhm. Dritte Frage. Mittagspause, ja. Spaziergang um den Block oder eine kleine Meditation im Sitz?
Ah, da gehe ich auch. Da ist es der Spaziergang um den Block, aber auch schon alleine, um mit den Hunden rauszugehen. Ja, tatsächlich.
Teammeetings im Sitzen oder im Stehen?
Im Stehen, tatsächlich.
Ja. Wie lang sind die dann bei euch?
Kurz. Das ist ja das Gute daran.
Also echte Stand-ups bei euch?
Ja, ganz häufig im Stehen. Und dann tatsächlich aber auch, ich bin dazu übergegangen, Team-Meetings gar nicht immer mal so richtig klassisch anzusetzen, sondern, ach Mensch, jetzt stehen wir hier alle gerade in der Teeküche. Man könnte ja mal kurz über XY, also so in so einer gewissen Leichtigkeit, ja, dass das irgendwo so den Charakter hat, als wenn es eben gar nichts Offizielles ist. Das finde ich immer ganz hilfreich und ganz schön. Und da kann man auch, da ist manchmal dann das Wording auch ein anderes. Und da bringt man mit viel mehr Leichtigkeit auch mal komplizierte beziehungsweise auch mal nicht so schöne Themen unter. Und das funktioniert, finde ich, ganz gut.
Feedback als Führungskraft. Warten, bis du eins bekommst oder aktiv darum bitten?
Das ist auch eine gute Frage. Aktiv drum bitten. Tatsächlich habe ich den Eindruck gemacht, dass da für viele Mitarbeitende die Hemmschwelle mal zu groß ist, tatsächlich wirklich da auf die Führungskraft zuzugehen und zu sagen, also hier XY passt mir nicht. Also da ist dann manchmal, insbesondere wenn es so ein Autoritätsverhältnis ist oder so, das ist zu schwierig. Und da finde ich es dann hilfreicher, als Führungskraft wirklich nachzufragen, beziehungsweise wenn ich selber, das hatten wir ja vorhin, feststelle, ach Mensch, also da hast du dich wirklich ein bisschen vertan, also da ist die Energie ein bisschen mit dir durchgegangen, dann auch das wirklich aktiv zu ergreifen und zu sagen, also das war keine Glanzleistung von mir.
Mhm. Im Konflikt, was gilt aus deiner Sicht? Wer zuerst zuckt, verliert oder der Klügere gibt nach?
Hui, das ist ja mal eine ganz schwierige Frage. Kann ich schieben oder so?
Willst du jemanden anrufen?
Ein Joker? Kann ich mir den Joker ziehen? Also, weil das kann man, also die Frage kann ich so pauschal gar nicht sagen. Das kommt so ein bisschen drauf an. Also, der Klügere gibt nach, würde ja immer so irgendwie bedeuten, so, ach naja, ach komm, meine Positionen sind mir nicht wichtig. Ja, und das ist es ganz häufig nicht. Das kann man manchmal machen, wenn man weiß, ach naja, darum geht's eigentlich nicht. Aber wenn es jetzt wirklich Themen sind, die wichtig sind, finde ich es schon wichtig zu sagen, hier darf eine Kooperation stattfinden, ne? Und dann da auch wirklich an dem Thema arbeiten. Ja, das kommt so ein bisschen auf den Konflikt an. Wenn es sich nicht lohnt, dann auf jeden Fall der Klügere gibt nach. Wenn es aber eine wichtige Thematik ist, dann nicht verhärten lassen, sondern in der Kommunikation da eine gute gemeinsame Lösung suchen.
Vielleicht ist das Bild dafür nachgeben, nicht im Sinne von aufgeben, sondern nachgeben im Sinne von sozusagen weicher werden,
ja.
Ne? Also nicht verhärten, sagtest du gerade, ja. Sondern gucken, wo man Bewegung reinbringen kann.
Genau, dann auf jeden Fall die Variante, genau. Mhm. Ja.
Beim Teambuilding in Berlin ist man ja früher oft Dampfer gefahren, also die gemeinsame Dampferfahrt oder in den Kletterpark.
Mhm. Kletterpark. Wobei, ich,
das hast du gegen das, Dampfer.
Nee, ich habe gar nichts gegen Dampfer. Das Lustige ist nur, ich will dieses Klettern schon die ganze Zeit immer mal machen. Aber meine eine Kollegin hier, die hat furchtbare Höhenangst und sagt immer, wir können alles Mögliche machen, aber das auf gar keinen Fall. Von daher steht für mich diese Kletternummer immer noch mal aus. Nein, aber Dampferfahrt ist auch schön. Ja.
Also eine schöne Fahrt auf der Spree.
Ja, ich bin auch gerne auf dem Wasser, ist alles gut. Also nein, ist auch nett.
Okay. Letzte Frage. Auf dem Weg zur Einigung. Irrwege und Umwege in Kauf nehmen oder abwarten?
Irrwege und Umwege in Kauf nehmen. Das Warten, finde ich, hat ganz häufig was, da kann man dann auch ewig warten, ja. Und möglicherweise passiert nichts. Und Handlung ist aber etwas, was wirklich immer was verändern kann, was wiederum Bewegung bringt. Und nur weil es mal nicht funktioniert, dann probiere ich halt lieber was anderes. Aber abwarten ist so Nicht-Tun, das glaube ich, das führt in der Regel nicht zu positiven Ergebnissen.
Okay. Danke.
Gerne. Ja, ich danke
dir. Das war doch jetzt zum Schluss nochmal ein paar gute Metaphern, die wir da mitnehmen konnten. Julia, wir sind so langsam am Ende angekommen und ich würde gern mit dir auschecken. Und zum Checkout frage ich dich, gibt es was du mitnimmst aus unserem Gespräch?
Ja, also das war schon war wieder eine nette Reflexion, die wir hier miteinander gesprochen haben. Auch du, wie du mich an so vielen Punkten auch in meiner Einstellung oder in meinen Gedanken bestätigt hast, ne, wie wichtig Kommunikation ist, wie wichtig es ist, miteinander zu sprechen und dass Führungskräfte Fehler machen dürfen und daran lernen dürfen, ne, dass da deine Erfahrungen so ähnlich sind wie die ich selber ja auch mache mit den Führungskräften, mit denen ich hier arbeite oder auch selber in meiner Position als Führungsarbeit. Na, dieses, ja, Reden hilft einfach, finde ich, ist so die Essenz eigentlich.
Mich hat es auch gefreut, dass wir an vielen Stellen so sehr ähnliche Erfahrungen haben. Es fühlt sich immer gut an, in Erfahrungen bestätigt zu werden, aber ich finde, es fühlt sich auch gut an, neue Erfahrungshorizonte dazu zu bekommen. Und ich nehme mir tatsächlich ein paar Sachen mit. Also zum einen tatsächlich den Satz mitdenken, Freude schenken, der im Übrigen, wie ich finde, nicht nur für MitarbeiterInnen gilt, sondern genauso für Führungskräfte.
Ja, absolut.
Wo ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, den man sich hinter die Ohren schreiben kann. Ne? Also als Führungskraft, glaube ich, ist es sehr verführerisch, in die Falle zu tappen, zu glauben, dass man eben alles im Blick hat und dass man immer super mitdenkt, ne? Aber dass es ja auch darum geht, durchaus die Perspektive zu wechseln und dass das eine Form des Mitdenkens ist, die Freude schenken kann. Das nehme ich mir mit. Ich nehme mir deinen Gedanken nochmal mit, auch wenn das ja eine geteilte Erfahrung ist, dieser 100 Tage und des Übens. Mhm. Also wirklich dieses Übens. Ich muss nicht und ich bin es sehr wahrscheinlich nicht, fertige Führungskraft sein, wenn ich meinen Job als Führungskraft starte, sondern ich kann und darf mir eine Übungsphase gestatten. Und einen letzten Punkt, den du noch gesagt hast, der mir hier nochmal bewusst geworden ist. Wir haben es nur ganz am Rande angeschnitten. Das ist das Generationenthema, dass viele Missverständnisse sich einfach daraus ergeben, dass unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen. Das ist für meine Arbeit was, wo ich, glaube ich, wirklich nochmal genauer hingucken werde und was ich mir mitnehme, um es auch als Frage stellen zu können und als Impuls mit reinzugeben, welche Rolle spielt denn da möglicherweise die Tatsache, dass hier unterschiedliche Generationen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und auch sehr unterschiedlichen Sichten auf die Welt aufeinandertreffen.
Das freut mich sehr. Schön. Ja.
Vielen Dank dafür, Julia.
Danke.
Das war toll.
Ja, danke, Christiane, dass ich hier sein durfte. Danke, dass ich dein Gast sein durfte. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht.
Ja. Danke. Dann bleibt mir zum Schluss nur noch das zu sagen, was ich immer am Schluss sage. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, verteilt Sternchen, abonniert den Kanal und abonniert gerne auch meinen Insta-Kanal Führungsgefühle-Podcast. Da gibt es immer kleine Videosnippets und auch Gedanken aus den Gesprächen nochmal ein bisschen als Impuls aufbereitet zum Mit- und Weiterdenken. Mitdenken, Freude schenken. In diesem Sinne, vielen Dank, Julia. Vielen Dank für euch da draußen, fürs Zuhören und dranbleiben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was würdest du sagen, war dein wertvollstes Führungsgefühl?
Schöne Frage. Warte, ich würde sagen Stolz. Ja, dass ich auf mein Team stolz bin, das, was wir geschafft haben, was wir erreicht haben. Und da möchte ich auch gleich mal dieses Gefühl irgendwie so aus der schwarzen Ecke bringen, weil das ja auch häufig so negativ irgendwie genutzt wird. Dann, man darf ja nicht stolz auf irgendwas sein. Und doch, ich bin dann stolz auf mein Team und auf die Sachen, so wie wir es hinbekommen haben und was wir alles letztendlich positiv bedingt haben. Und das sage ich denen auch tatsächlich immer wieder. Und das tatsächlich dann eben auch als Hinweis auch an viele Führungskräfte. Ich finde, man darf ganz häufig Menschen auch sagen, was gut gelaufen ist, um nicht nur um sie zu motivieren, sondern es bleiben immer diese negativen Geschichten. Eben waren wir ja auch, wenn ich enttäuscht bin, wenn irgendwas nicht läuft. Das wird benannt, so nach dem Motto, hier ist nicht gut gelaufen, das ist nicht gut gelaufen. Aber wenn Sachen sich mal wirklich positiv entwickeln und richtig gut laufen, dann darf man das genauso ansprechen und mitgeben.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.